Ja, toll euch zu sehen. Es ist eine gute Zeit, in der wir hier leben, dass wir die Masken inzwischen nicht mehr tragen müssen, im Gottesdienst an den Plätzen singen dürfen vor Gott. Das ist richtig toll zu sehen und für einen Redner ist es auch eine tolle Sache, wenn wir uns in die Augen schauen können, nicht wahr? Und nicht nur in die Augen, das kommt mal vorher auf, sondern dass man das reale Lächeln auf deinem Gesicht entdecken kann, das ist wahr. Warum lächeln wir hier gerne im Jesuszentrum? Keiner muss hier lächeln. Und jedem ist auch nicht zu lächeln zumute, weil Menschen gerade durch schwierige Zeiten gehen, Verlust vielleicht in ihrem eigenen Leben erlebt haben, jemand Liebes verloren haben durch Tod oder andere Situationen in unserem Leben können uns aus der Bahn werfen. Auch du bist herzlich hier willkommen, also du musst nicht lächeln, um hier zu sein. Aber was ich sagen wollte ist, wenn wir auf Jesus sehen und begreifen, was er für uns getan hat, wenn wir diese Dimension, Jesus, ergreifen als Realität für unser Leben, dann sagt die Bibel, dann werden wir strahlen vor Freude und wir werden nicht beschämter stehen. Warum? Weil diese Sache mit Jesus ist noch stärker, ist noch besser, ist noch größer, als wie wir uns je vorstellen können. Und worum es mir in den letzten Verkündigungen gegangen ist, und ich bringe es jedes Mal mit hinein, weil ich es überhaupt nicht lassen kann, davon zu erzählen, ist die Dimension des Reiches Gottes. Das Reich Gottes. Lasst uns als erstes, wenn wir die Bibel aufschlagen, heute reinschauen in Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 14. Da steht geschrieben, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und ich muss euch ganz offen eingestehen, als ich vor 37 Jahren hier anfing, Pastor zu sein in Kassel mit Sabine zusammen, ich hatte keine Ahnung davon, was das Evangelium des Reiches ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte Jesus erlebt. Ich habe erlebt, dass er mir die Sünden vergeben hat, dass tolle Sache, einzigartig, weil er ist der Einzige, der uns die Sünden vergeben kann. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Dann gehörte ich zu den Leuten, die sagten, wir verkündigen aber das volle Evangelium, indem wir da nicht nur davon sprachen, dass Jesus unsere Sünden vergibt, sondern dass er auch uns unsere Krankheiten heilt. Und wir haben es erlebt, wie er unsere Krankheiten heilt. Und wir nannten das volle Evangelium. Und dann habe ich im Laufe der Jahre vieles andere mehr festgestellt, dass Jesus auch unser Versorger ist finanziell. Ich habe so viele Aspekte von dem, was in dem Erlösungswerk von Jesus Christus enthalten ist, kennengelernt. Ich dachte, oh ja, wir verkündigen das volle Evangelium. Ja, aber die Frage ist, was ist das Evangelium des Reiches? Und ich merke, dass das eine richtig große Dimension annimmt von etwas, wo ich merke, wir kratzen erst an der Oberfläche. Weil es ist eine größere Dimension als die einzelnen Sachen, die Jesus für uns getan hat, um dann in den Himmel zu kommen oder um dann besser in den Himmel zu kommen, weil wenn du auf dieser Erde dann geheilt wirst von deinen körperlichen Krankheiten, kommst du natürlich besser, angenehmer in den Himmel, als wenn du krank jetzt auf dieser Erde bist. Wenn er dich versorgt und du bekommst Finanzen von Gott, kommst du auch besser dort an, weil Finanzen zu haben ist einfach ein Segen, stimmt's? Also wenn du es nicht glauben würdest, ist nicht gut, weil Gott wird dich nicht beschenken mit Dingen, die nicht gut sind für dich. Okay? Also Gott segnet uns mit einer Vielfalt von fantastischen Sachen, weshalb ich immer schon ein begeisterter Verkündiger gewesen bin. Aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so, wo? Hier auf dieser Erde. Doch sind wir Christen oftmals so unterwegs, als wenn der Zielpunkt unseres Seins der Himmel wäre, so in den Himmel zu kommen, möglichst viele zu bekommen, die in den Himmel kommen. Aber das Evangelium des Reiches ist etwas, wo Gott uns besucht auf dieser Erde, nicht nur damals vor 2000 Jahren, sondern wo er durch seine Kirche in der Präsenz seiner Gegenwart diese Erde besucht, nicht nur in den Gottesdiensten Sonntag für Sonntag, sondern im Alltagsleben, wo Gott Menschen besuchen möchte durch seine Glaubenden, die das Reich Gottes zum Ausbreiten bringen auf dieser Erde. Was heißt das Reich Gottes? Es sind die Inhalte von dem, was in dem Herzen des Vaters ist, an Wohlergehen, an Heilung, an Wiederherstellung, dass das auf diese Erde kommt. Und es ist noch einmal präzise auch benannt, worum es geht in dem Reich Gottes. Und wir können als nächste Bibelstelle uns anschauen, Römerbrief Kapitel 14, Vers 17 und 18. Da steht geschrieben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir können es mal gemeinsam sagen, um uns das vor Augen zu führen, weil alles, was wir selber sprechen, hat eine Dynamik in unserem Verständnis. Also so lasst uns mal sagen, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So, was heißt das? Gott ist gekommen, damit mehr Gerechtigkeit auf diese Erde kommt. Er ist gekommen, damit mehr Frieden auf diese Erde kommt. Er ist gekommen, damit mehr Freude auf diese Erde kommt. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Drei Bestandteile, um die es in dem Evangelium des Reiches Gottes geht. Wenn wir uns Juden anschauen, zu der Zeit, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, sie standen in der Erwartung eines Königreiches, welches sich auf dieser Erde manifestieren würde. Petrus war wohl, wie man annimmt, ein Zelot. Das waren eine Art Terroristen damals, intern unter den Juden. Die warteten darauf, dass der Messias kommen würde und hatten unter dem Kleid ein Schwert, ein kleines Schwert gehabt, um dann, wenn der Messias kommt, um Ordnung zu schaffen auf dieser Erde, um dann einspringen zu können und mitzuhelfen, militant quasi, damit der Messias Gerechtigkeit bringen kann auf dieser Erde. Es war eine riesige Gerechtigkeitserwartung zu der Zeit, als Jesus geboren wurde. Man betete in Israel für Gerechtigkeit. Man betete dafür, dass der Messias kommen würde, der Erlöser dieser Welt, und zwar nicht, um die Menschen jetzt in den Himmel zu holen, dass das noch on top kommt, ist eine fantastische Sache, sondern es ging um praktische Hilfe hier auf dieser Erde, damit in einer Welt, die voller Ungerechtigkeit ist, Gerechtigkeit hineinkommt. Versteht? Der Fokus ist nicht allein, oh, ich will Jesus kennenlernen, ich will Gott kennenlernen, sodass ich ganz schnell irgendwie in den Himmel kommen kann. Sondern es geht darum, Gott kennenlernen, ihn erfahren, sodass er sein Werk an uns tun kann und wir dann mit Gott zusammen diese Welt zu einer Transformation, zu einer Veränderung bringen, damit mehr Gerechtigkeit, mehr Friede und mehr Freude aus dem Himmel auf diese Erde kommt. Und die Frage ist, bist du dabei? Sind wir einfach Leute, die unsere eigene Seligkeit abholen wollen, indem wir den Glauben irgendwie annehmen und dann quasi Erlösung gepachtet haben, um in den Himmel zu kommen? Oder sind wir bereit, uns einsetzen zu lassen als Jünger Jesu? Weil Jünger Jesu, das waren welche, die haben zum Teil ihre Jobs beiseite gelegt. Es waren Leute, die bereit waren, alles zu tun. Jünger zu sein heißt nicht, seinen Job beiseite legen, sondern genau in deinem Job will Gott sich erweisen und darfst du etwas von dem Reich Gottes mehr und mehr hineinbringen. Es ist nicht wahr, dass die Pastoren und Priester Reich Gottes bauen, sondern es ist Teil von jedem einzelnen Gläubigen. Wir glauben an das allgemeine Priestertum. Wir glauben daran, dass jeder einzelne Glaubende, der Gott erlebt hat, zu einem Teil wird von dem, das immer mehr von dem Reich Gottes sich ausbreitet. Amen. So, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Was heißt das? Ich meine, es ist eigentlich, würde ich ja sagen, schade, weil ich esse und trinke unheimlich gerne. Ja, aber es ging einfach um diese Frage, darf ich als Christ dieses oder jenes tun? Darf ich Götzenopfer Fleisch essen? Das war diese Frage, um die es hier einigen Christen ging. Darf ich bestimmte Dinge tun oder nicht? Sind die okkult oder sind die nicht okkult? Was darf ich als Christ überhaupt, um dann in den Himmel zu kommen? Und Paulus sagt, hey, um so eine Frage geht es doch gar nicht. Ich meine, um in den Himmel zu kommen, ist Jesus gekommen, das ist der Erlösung, wer an ihn glaubt, ist errettet. Es geht nicht darum, wie man in den Himmel kommt. Es geht darum, dass das Reich Gottes mit seinen Werten, mit dem, was Gott beinhaltet, hier auf diese Erde kommt. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, Gott hat die himmlischen Orte geschaffen. Dort thront er mit Gerechtigkeit, mit Friede und mit Freude und hat diese Welt uns gegeben, damit wir die gleichen Güter des Himmels hier auf dieser Erde erleben können. Und der Garten Eden war im Grunde eine solche göttliche Welt. Da hast du diese Harmonie von Gerechtigkeit, Friede und Freude gefunden. Nun habe ich euch natürlich heiß gemacht auf diesen Gottesdienst, indem ich beworben habe, dass es heute um Gerechtigkeit geht und auch die Definition Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ja ein großes Thema, weil das wollen alle, ja. So, wer will Gerechtigkeit? Wir wollen alle Gerechtigkeit. Die Frage, was ist das überhaupt? Ich möchte ganz am Anfang schon dazu eine Enttäuschung verbreiten, also einfach ernüchtern und sagen, ich werde heute nicht über das Reich Gottes reden oder über Gerechtigkeit reden und damit klar abgrenzen, das ist es jetzt. Das ist das Reich Gottes und das ist Gerechtigkeit. Wiewohl ich als Verkündiger total eigentlich ein Typ dafür bin, der, wenn ich ein Thema habe, ich das erstmal abgrenze und sage, das ist es, um das geht es. Auch die Frage dann, was ist jetzt Gerechtigkeit? Sag es uns. Ja? Ich werde es nur anteasern. Ich werde es nur ansprechen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, den es zu verstehen gilt im Reich Gottes. Wir neigen dazu, wir wollen klar umrissen haben, was ist jetzt Reich Gottes und was ist Gerechtigkeit. Und Jesus hat in seiner Verkündigung nie so gehandelt, dass er etwas umrissen hat, sondern er hat quasi, wenn wir von einem Puzzle mal ausgehen, habt das Bild eines Puzzles vor Augen, dann hat Jesus ein Puzzleteil genommen und hat zu seinen Jüngern und in seinem Umfeld gesagt, ich sag euch was über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie, und dann hat er Beispiele genannt und hat einen Aspekt des Reiches Gottes genannt, ein Puzzlestück. Nicht die Abgrenzung, sondern ein Puzzlestück. Und hat dann bei seiner nächsten Verkündigung das nächste Puzzlestück gebracht. Und jetzt was ganz Wichtiges. Diese Puzzlestücke waren zentrale Stücke des Evangeliums und über Gerechtigkeit. Zentrale Elemente, also wie Puzzleteile in der Mitte des ganzen Puzzles, des ganzen Puzzles. Und das ist so ungewöhnlich gegenüber dem, wie wir vorgehen. Weil wenn wir ein Puzzle haben, ich denke, ich kann ruhig wir sagen, weil die meisten machen es so, dann fangen wir am Rand an. Ja? Ist auch viel einfacher. Wir fangen am Rand an, wir grenzen ab und grenzen ein. Und warum? Ist ja logisch, weil da sehen wir, da ist dieses gerade Stück und das gehört zu diesen Stücken, die ich schon mal zusammenlegen kann. Und wir umrahmen das Ganze und haben die äußeren Teile des Ganzen und wissen, das ist jetzt das Puzzle. Entweder ist es so groß, wir wissen es, oder es ist so groß, oder jemand hat vielleicht ein 2-Meter-Puzzle. Du weißt dann, das ist der Rahmen. Und Evangelium und Verkündigung des Evangeliums, Reich Gottes und Thema Gerechtigkeit ist ganz anders. Gott offenbart uns ein Puzzleteil zentral von Elementen, die wichtig sind. Und dann macht er uns heiß, dass wir selber hingehen und forschen, was gibt's da noch mehr? Weil wir sind so eine bequeme Gesellschaft geworden, auch was Predigen angeht. So, komm mit deiner Predigt, gib uns ein schönes Menü mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise und wir wollen alles schön geordnet haben, sodass ich selber nicht mehr nachlesen muss, nicht mehr nachforschen muss. Und das ist nicht, wie Jesus gearbeitet hat. Er hat etwas gegeben, hat gesagt, wenn dich das interessiert, wenn dich das hungrig macht, denn nur wenn du hungrig bist, wirst du mehr bekommen, dann lies mal deine eigene Bibel. Dann bete darüber, dann empfang selber mehr, weil ich will dir selber Puzzlestücke geben, die du mit hinzufügst zu dem gesamten Bild, damit mehr Wahrheit offenbar wird über das, was Reich Gottes und was Gerechtigkeit ist. Und ich möchte dieses Statement heute hier sagen, das Reich Gottes lässt sich nicht eingrenzen. Es lässt sich nicht abgrenzen. Es ist viel größer, als wie wir es uns vorstellen können. Aber mach dich mit mir zusammen in den nächsten Wochen, Monaten, ich nehme fast an, Jahre werden es sein, die wir brauchen, um auch als Jesuszentrum viel mehr zu verstehen, was Reich Gottes überhaupt ist. Weil es ist größer als ich, mir, meiner, mich. Und es ist größer als ich und meine Kirche. Heutzutage sind so viele bemüht, Kirche zu bauen. Manche bezeichnen sich als Kirchenbauer und sagen, wir sind Kirchenbauer. Was machst du? Ich baue Kirche. Ich sage, lass es besser sein. Warum? Weil Jesus hat gesagt, er wird seine Kirche bauen. Amen. Das ist kein Wortspiel. Weil ich glaube daran, dass wenn wir uns kümmern um das Reich Gottes, das ist der Fokus, Reich Gottes. Der Fokus ist nicht ich und meine Kirche, ich und meine Kirchenbewegung. Und wie bauen wir eine Kirche, die größer ist als die andere? Und Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die größte und schönste Kirche im ganzen Land? Das ist nicht das Spiel, auf das wir uns einlassen. Sondern es geht um etwas viel Größeres als lokale Kirche. Es geht um das Reich Gottes. Und lokale Kirche ist ein Tool Gottes, sogar das Tool im Grunde, weil immer die Gemeinschaft von Glaubenden hat Gott auserwählt als das Tool, um dann das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Es sind die Mitarbeiter in dem Reich Gottes. Deshalb gibt's auch gar nicht, ich gehöre zu der Kirche. Eigentlich, wenn wir sagen, gehörst du zu dieser oder jener Kirche, heißt es, du bist ein Mitarbeiter in dieser Kirche. Es gibt nicht Mitgliedschaft in der Bibel im Sinne, ich bin jetzt eingetragen, gehöre dazu, sondern man gehört dazu, indem man mitarbeitet, indem man seine Gaben mit einbringt, um sie zusammenzubringen. Warum? Warum? Damit mehr vom Reich Gottes auf diese Erde kommt, mehr von dem Willen Gottes auf dieser Erde geschieht. Amen? Halleluja. Ich weiß, dass ihr dafür seid. Ja. Deshalb ist es auch ein Heimspiel einfach, wenn man zu Hause hier predigt. Also, wir sind unterwegs, mehr von dem Reich Gottes zu verstehen. Und wir tun gut daran, wenn wir nicht sagen, ich kenne das schon, sondern einfach mehr lernen wollen von dem, was es überhaupt ist. Darum steht Jesuszentrum für diese Vision wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten darum, dass mehr von Gottes Gerechtigkeit, mehr von Gottes Friede, mehr von seiner Freude auf diese Erde kommt. Und wohin? In diese Gottesdienste? Natürlich auch in diese Gottesdienste. Aber das ist erst einmal der Start von allem. Weil wenn Gott anfängt, durch sein Wort zu uns zu reden und uns verändert, werden wir verändert sein. Und aus unserem Sein heraus werden wir in unserer Firma, in unserem Betrieb, in unseren Schulen, in unseren Unis sein und werden Umfeld transformieren. Nicht indem wir hingehen als Besserwisser von Christen, indem wir sagen, oh, ich habe es erkannt und lernt mal schön von mir, sondern indem wir einfach auf Jesus hinweisen und den Leuten auch zeigen, wo Gott schon wirksam ist in ihrem Leben, denn auch sie haben ein Verlangen nach Gerechtigkeit. Ich hatte als Teenager ein Riesenverlangen nach Gerechtigkeit. Meine Eltern sind nicht damit zurechtgekommen, weil ich fand alles ungerecht, was meine Eltern machten, was das Umfeld machte. Ich war der Terrorist in unserer Familie. Einfach, meine Eltern hatten eine schwierige Zeit. Und aus der eigenen Kraft Gerechtigkeit zu bewerkstelligen, ist auch sehr schwierig. Ich denke an einen Mose. Mose sah, wie ein Ägypter jemanden aus seinem Volk falsch behandelt hat. Und was tat er? Er ging hin und er erschlug diesen Ägypter. Was war das Ansinnen von Mose gewesen? Er wollte Gerechtigkeit. Er wollte Gerechtigkeit. Aber das Problem ist, er tat es aus eigener Kraft. Heute reden viele über Gerechtigkeit. Und das Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit ist sehr groß. Das Problem ist nur, dass wir selber versuchen, Gerechtigkeit zu definieren. Wir versuchen es selber zu definieren. Und das zweite Problem, wir versuchen es dann aus eigener Kraft durchzukriegen. So wie ein Mose hinging und versuchte in eigener Kraft Gerechtigkeit zu bewirken. Aber Gerechtigkeit wird nicht kommen in unserer Kraft. Und damit kommen wir schon zur Definition von Gerechtigkeit, um uns das anzuschauen. Und ich bringe nur ein Puzzlestück von der Definition. Es muss weiter ergänzt werden in anderen Verkündigungen, die sicherlich irgendwann folgen, durch mich oder andere, die hier predigen werden, um einfach zu verstehen, was ist Gerechtigkeit? Nun, der Begriff Gerechtigkeit im Neuen Testament ist ja in der griechischen Sprache niedergeschrieben. Deshalb orientiere ich mich an dem Griechischen jetzt. Das ist das Wort dikaiosyne. Und dieser Begriff kommt von dem Stamm dike, einem Substantiv. Und dike heißt übersetzt die Weisung. Das ist, so einfach ist das. Also das Wort, was hier steht von Gerechtigkeit, dass Gott Gerechtigkeit geben will, dass Gerechtigkeit wichtig ist im Reich Gottes, dass Gerechtigkeit auf diese Erde kommen soll, wird das Wort genommen, was aus dem Stamm Dike kommt, welches beinhaltet die Bedeutung die Weisung. Es ist also etwas, was der Weisung gemäß ist. Gerechtigkeit ist etwas, was der Weisung gemäß ist. Und wir könnten auch sagen, jetzt schauen wir uns das an, Gerechtigkeit ist das, was richtig ist. Okay? Lass das mal auf dich wirken, während ich das leer trinke. Gerechtigkeit, also die Weisung, Gott gibt Weisung. Gott sagt, was gerecht ist. Er ist der Maßstab. Das ist schon mal sehr anders, als wenn wir hingehen und sagen, wir kämpfen jetzt für eine Gerechtigkeit, für das, was wir als gerecht empfinden. Du kannst ja mal nachschauen, was alles ergoogelt werden kann unter dem Begriff Gerechtigkeit, was alles Leute definieren und dazugehören und so weiter, ist ein Wust von Inhalten, wo du hinterher sagst, viel Worte gelesen, aber was ist es jetzt richtig? Und ich glaube, eine gute Definition, ich bin begeistert von dieser Definition, ist aus dem Griechischen heraus dieser Begriff dicke Weisung, etwas, was der Weisung gemäß ist. Die Weisung kommt von Gott, Amen. So, Gott ist der, der klar sagt, wo es lang geht. Er gibt die Weisung. Und zu sehen, was sagt Gott, was ist richtig? Was ist richtig? Was fühlt sich nicht nur richtig an, sondern was ist richtig? Gott ist richtig. Amen. Er ist richtig. Er ist richtig in dem, was er als wahr bezeichnet und unwahr bezeichnet. Er ist richtig in dem, was er Licht nennt und was er Finsternis nennt. Wir sind ja heute in so einem Wischiwaschi, du darfst ja gar nicht mehr zwischen was unterscheiden. Du darfst ja heute gar nicht mehr sagen, das ist dunkel und das ist hell. Oder irgendwie, es ist alles eine Ansichtssache. Bei Gott nicht. Gott gibt eine Anweisung, er schuf Himmel und Erde und dann sagt er, es werde Licht. Und das, was wurde, das nannte er Licht. Und das andere, was nicht Licht war, nannte er Finsternis. Und er schied zwischen Licht und Finsternis. Gott hat klare Vorstellungen über das, was richtig und falsch ist. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo du gar nicht mehr irgendetwas anzweifeln darfst von dem, was in der Öffentlichkeit oder auch Regierungen gesagt wird. Warum? Dann bist du gleich in irgendeiner Ecke drin, wo man dich rein manövrieren möchte, weil die Welt scheint sich vereinbart zu haben, dass alles so seine Richtigkeit hat, wenn man es nur von der richtigen Seite her sieht. Und das ist nicht der Fall. Sondern Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, das ist grün, dann ist es grün. Und wenn er sagt, das ist blau, das ist blau. ein sehr lieber Mensch, den ich kenne, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, streiten wir uns immer. Der eine sagt, das ist blau, der andere sagt, das ist grün. Ja, aber ich sag dir, ich weiß nicht, wer von uns richtig ist, aber Gott ist richtig. Wenn er etwas sagt, dann ist es genau das, was es ist. Als Jesus gekommen ist, ist er gekommen, um das, was richtig ist, hier auf diese Erde zu bringen. Er sagt, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen hier austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Warum? Menschen waren unter dem Einfluss dämonischer Mächte und er sah es und schaffte Ordnung, dass sie verschwinden mussten. Und es passierten Wunder. Es passierten Dinge, dass plötzlich Menschen geheilt wurden. Warum? Weil er brachte die Dinge wieder dahin, wie sie in Ordnung sind, wie sie richtig sind. Jesus sieht, dass man Kinder zu ihm bringen will. Die Leute, seine eigenen Jünger, wiesen die Kinder ab, sagen, das ist wichtiger, was Jesus hier macht, als dass die Kinder hier kommen. Jesus kommt und schafft Gerechtigkeit. Er macht genau das Richtige. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Reich der Himmel. Er schuf Ordnung, indem er das, was richtig ist, hier auf diese Erde brachte. Und es ist nicht unser Part, dass wir sagen, was richtig ist. Das war der große Fehler im Garten Eden. Dass Gott gesagt hatte, nicht dass Gott gesagt hatte, war der Fehler, aber den Fehler nenne ich gleich. Also Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber nicht von dem Baum in der Mitte des Gartens. Welcher dafür stand, selber festzulegen, was gut und böse ist. Und Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, aber nicht von diesem einen. Und das ist gerecht. Und das ist richtig. Der Mensch kommt und sagt, das ist nicht gerecht, das ist nicht recht. Das ist nicht richtig. Was richtig ist, ich will auch essen davon. Aber Gottes Ordnung, Gesetze fügen uns ein in Dinge, die er festgelegt hat. Und wenn wir wieder Gerechtigkeit in unser Leben wollen, dann ist es an der Zeit, dass wir uns der Gerechtigkeit Gottes unterordnen. Die Bibel sagt uns im Psalm 89, Vers 15, der Thron Gottes ist gegründet in Gerechtigkeit. Das heißt, was Gott sagt, ist gerecht. Der Mensch hätte sagen sollen, oh, das ist so fair, das ist so gerecht. Ich darf von allen Bäumen des Gartens essen und ich werde nicht essen von diesem einen Baum, wo Gott gesagt hat, dass ich nicht davon essen soll. Er hätte sich einfach unterordnen sollen, dieser Gerechtigkeit, dieser Weisung, diesem, was richtig ist. Und es wäre nie dieser Schlamassel passiert, den wir auf dieser Erde hier haben. Wie kommen wir zurück, dass wir Gerechtigkeit in unser Leben erfahren? Wir kommen zurück, indem wir uns dem Thron Gottes unterordnen, denn sein Thron ist gegründet in Gerechtigkeit. Indem wir sagen, Gott, ich unterordne mich deiner Beurteilung, deiner Weisung, dem, was du sagst, über das, wie die Dinge im Leben abzulaufen haben. Ich unterordne mich dir. Ich kann nicht alles, was du sagst, schon tun. Ich will es tun, aber es sind so viele interessante und wichtige Weisungen, die du hast. Aber ich fange an bei der Weisung 1 und bei der Weisung 2, bei der Weisung 3, die ich erkenne, sie in die Tat umzusetzen. Die Weisung Gottes, die er als erstes gegeben hat, ist glaubt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. An das Evangelium, dass wir zurückkommen dürfen dazu, dass wir eine enge Beziehung haben zu dem lebendigen Gott. Eine Beziehung aufbauen, wo er in unser Leben hineinspricht. Denn die Bibel sagt, jeder, der an Jesus glaubt, bekommt das Geschenk von göttlicher Gerechtigkeit in sein Leben hinein. Und wenn wir quasi geküsst werden von Gottes Gerechtigkeit, wenn er uns seine Gerechtigkeit gibt, wird etwas passieren in unserem Inneren, dass wir wieder eine neue Wahrnehmung haben von dem, was richtig ist und was nicht richtig ist, durch den Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist gewirkt in dir, nicht indem wir irgendwelchen Satzungen folgen, sondern indem Gott kommt und ein Bewusstsein von Gerechtigkeit in uns schafft. Und das fängt an dann bei den nächsten Schritten, die wir gehen im alltäglichen Leben. Also, wie kommt Gerechtigkeit in unser Leben? Gerechtigkeit kommt hinein, indem wir den Thron Gottes, der in Gerechtigkeit gegründet ist, seine Autorität, seine Weisung in unser Leben hineinlassen. Und du dich einfach orientierst an den Weisungen Gottes, nicht an dem, was Menschen gefällt, nicht an dem, was Menschen von dir erwarten, nicht an dem, was andere von dir wollen, nicht von dem, an dem orientiert, was du willst, sondern dass du sagst, ich unterordne mich der Herrschaft des lebendigen Gottes. Damit lassen wir Gerechtigkeit in unser Leben hinein, indem Gott uns selber als gerecht bezeichnet. Und das Fantastische ist, wenn wir Gerechtigkeit in unser Leben hineinlassen und seine Gerechtigkeit einladen, wird Gott dafür sorgen, dass du in deinem Leben volle Gerechtigkeit erfährst. Wenn du momentan gemobbt wirst an deinem Arbeitsplatz, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, wenn du da, wo du bist, Ungerechtigkeit erlebst, wenn vielleicht ein ganzes Erbe, was dir zustehen würde mit, was weiß ich, mit 700.000 Euro flöten gegangen ist, weil Ungerechtigkeit da ist. Wenn du Gerechtigkeit annimmst von Gott, dass er thront über deinem Leben, dann wird er sagen, ich werde mich um die Gerechtigkeit kümmern, die in deinem Leben zustande kommt. Einiges davon schon auf dieser Erde, auf jeden Fall spätestens, wenn der Vorhang fällt, am Ende des Tages, wenn alles vorbei ist und wir vor Gott sind. Jeder wird seinen Lohn und seine Gerechtigkeit bekommen, der sich auf seine Gerechtigkeit berufen hat. Dann brauchst du nicht mehr kämpfen für Gerechtigkeit in deinem eigenen Leben und es durchsetzen wie ein Mose, sondern Gott sagt, ich bin deine Gerechtigkeit, weil du mich zum Herrn gemacht hast deines Lebens. Darum wird Gerechtigkeit in deinem Leben passieren. Jetzt sagt jemand vielleicht, oh, jetzt ist er gerade evangelistisch geworden im Sinne von, wenn du mich zum Herrn machst deines Lebens. Ich rede nicht von Evangelisation. Ich habe so satt, dass Christen hingehen und wollen laufend irgendwelche anderen evangelisieren. Wir brauchen eine Evangelisation. Wir brauchen eine gute Nachricht von dem, dass wir umkehren können, neu zu Gottes Gerechtigkeit. Es ist zunächst Kirche Jesu, die umkehrt in die Wege göttlicher Gerechtigkeit hinein. Und verstehst, was ich meine? Wir sagen, Jesus als Herrn annehmen, ja, meinen damit irgendeine Entscheidung, die wir irgendwann mal getroffen haben. Herrn annehmen heißt im Alltag tun, was er sagt. Sonst ist er nicht unser Herr. Darum brauchen wir diese Botschaft vom Königreich, von dem, dass wir uns für Jesus entscheiden. Und ich mache heute keinen Aufruf für Menschen allein, die noch nie geglaubt haben und heute das erste Mal eine Entscheidung treffen. Sondern ich mache einen Aufruf für Kirche Jesu, für Nichtkirche, für Moslems, für egal wen, welchen Hintergrund du kommst, wo du bist. Gott hat diese Welt geliebt. Gott lädt alle ein, in sein Reich zu kommen. Und es geht um eine Sache, dass wir unser Leben ganz neu ihm unterstellen und unterordnen und sagen, Herr, ich möchte dir dienen, dir folgen. Es gibt Leute, die sind gefühlt weit weg von Gott. Weit, weit weg. Aber sie fangen an, erste Schritte zu gehen in die richtige Richtung. Und ich sage, sie sind auf dem Weg. Sie gehören noch zu keiner Kirche. Sie tun noch nicht das, was wir tun, aber sie haben sich aufgemacht, aus ihrer Liebe und ihrem Verlangen nach Gerechtigkeit den richtigen Weg zu gehen. Und sie sind auf dem Weg. Und dieser Weg nennt sich Jesus. Und wenn wir ihnen begegnen, wollen wir ihnen sagen, dass sie schon auf dem Weg sind und wollen sie mit einreihen und sagen, hey, da ist eine Berufung für dich. Ein Kämpfer für Gerechtigkeit zu sein, aber bitteschön nach den Maßstäben Gottes und wir reihen sie mit ein, wir nehmen sie mit hinein, den richtigen Weg zu gehen. Und es gibt andere, die fühlen sich schon ganz nah bei Gott und denken, weil ich jeden Sonntag dabei bin, weil ich Mitglied im Jesuszentrum bin und weil ich dazugehöre, bin ich wirklich auf dem Weg. Aber haben vielleicht sich abgewandt von dem und gehen in eine andere Richtung in dem, wie sie leben. Wie sie mit ihren Kindern umgehen oder ihrem Umfeld, ihren Nachbarn umgehen. Ein komplett falscher Weg. Und Gott ruft zurück und sagt, du bist zwar auf dem Weg, aber nicht in die richtige Richtung. Und wenn du so weitergehst, wirst du nicht am Ziel ankommen. Kehre um und glaube an das Evangelium des Reiches Gottes, der Königsherrschaft Jesu Christi, wo jeder eingeladen ist, dazu zu kommen. Und heute diese Frage an jeden, ob Moslems, ob Buddhisten, ob Christen, ob wen immer. Willst du den Ruf Gottes annehmen, dich zu unterstellen dem König Jesus Christus, dem Sohn Gottes? Er ruft dich in die Nachfolge. Lass uns aufhören, als Christen auf andere zu zeigen, die noch nicht unterwegs sind, Grenzen zu machen. Lass uns sie einladen, denn da sind viel mehr, bei denen der Glaube schon angefangen hat zu wirken. Wir rufen sie herzu, sagen, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass mehr von Gott auf diese Erde kommt. Auf dem Weg werden sie sich entscheiden für Jesus, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, aber es ist dieses Geheimnis, unser Leben ihm unterzuordnen. Wenn du dabei bist, wenn du sagst, ich entscheide mich heute ganz neu und ich bin dabei, ich werde meine Hand heben. Wenn du dabei bist, dann lass uns zusammen aufstehen oder die einzeln, nicht zusammen aufstehen, lass uns einzeln aufstehen. Wir können das nicht zusammen machen, einzeln, lass uns einzeln aufstehen. Ich kann nicht aufstehen für meinen Nachbarn, ich kann nicht aufstehen für jemand anders. Ich möchte ermutigen am Empfangsgerät, wo immer du bist, wenn du dich einreihen willst in dieses, ich will mehr Gerechtigkeit auf dieser Erde und ich unterstelle mich daher dem, der die Weisung gibt, nämlich Gerechtigkeit gibt, Jesus Christus, und will mich seinen Ordnungen unterstellen, dann mach irgendetwas, einen Schritt nach vorn oder steh auf oder wie auch immer. Und ich glaube, dass etwas sehr Heiliges jetzt hier passiert, etwas sehr Zentrales. Wenn wir uns der Gerechtigkeit Gottes unterstellen, dann lass auch los die Sachen, die du ungerecht empfindest. Mehr nicht drum über ungerechte Situationen. Sag einfach, Gott, ich unterstelle mich deiner Gerechtigkeit und ich vertraue dir. Du wirst für Recht und auch Ordnung und das Richtige sorgen in meinem Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles sich fügen in eurem Leben, was immer ihr braucht. Halleluja. Herr, ich danke dir für das, was gerade jetzt sich hier ereignet. Wir unterstellen uns dir. Forme dein eigenes Gebet. Und wenn du vielleicht noch nie gebetet hast, könnte es so lauten, dass du sagst, Jesus, ich unterstelle mich deiner Gerechtigkeit. Wir sind abgewichen als Menschheit von diesem Weg der Gerechtigkeit. Wir haben unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen wollen. Und jeder lebt so seine Gerechtigkeit. Und wir sehen, was dabei rausgekommen ist auf dieser Erde. Herr, wir kehren um. Und wir wollen umkehren als Kirche. Auch an diesem Tag heute der Reformation. Wir sagen, wir brauchen Reformation. Wir brauchen Erneuerung, auch als Jesuszentrum Kassel. Wir wollen, dass das Reich Gottes sich mehr ausbreitet, mehr Gerechtigkeit, Friede und Freude in diese Region Nordhessen hineinkommt. Und ich habe eine Wahrnehmung, dass der Himmel sich freut, dass der Himmel sich freut über so viele Menschen, die hier sagen, hier sind wir, wir gehen erste Schritte, nicht 1000 Schritte auf einmal, aber immer einen nächsten Schritt von dem, wo Gott zeigt, was ist richtig und was zu tun richtig ist, ob in deiner Firma, ob an deinem Arbeitsplatz, wo immer du bist, wo du dich gerade bewegst, tu einfach das, was Gott dir zeigt, was richtig ist. Und Gerechtigkeit wird sich ausbreiten in deinem Umfeld und Gott wird im Gegenzug auch für deine Gerechtigkeit kämpfen und sorgen, dass das, was gerecht ist, in deinem Leben auch zustande kommen wird. In diesem Sinne segne ich dich. Ich sage, der Herr segne dich auf diesem Weg und segne uns auf diesem Weg. Er behüte uns, wirklich diesen Weg seiner Gerechtigkeit zu gehen. Heute in dieser Woche und bis in alle Ewigkeit. Amen.